Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zum Gottesdienst in der FEG. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Danken dafür, dass wir heute Morgen hier einen ungezwungenen, freien Gottesdienst feiern können. Dafür, dass wir dich ehren können und von dir hören werden. Mache du unsere Herzen weit und sprich du zu jedem Einzelnen von uns. Sei heute Morgen bei jedem von uns. Amen. Ja, und heute ganz zu Beginn des Gottesdienstes hören wir noch einmal was vom Ostergarten, über den Ostergarten von Rainer Klute. Bitte komm nach vorne.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe leider keine guten Nachrichten vom Ostergarten, das sage ich hier mal ganz offen. Ihr wisst, dass zurzeit die Suche nach Mitarbeitern läuft. Wir haben Karten ausgelegt und hier sind die Karten, die bis jetzt zurückgekommen sind. Ich habe da eben mal durchgeguckt und auch mit einigen Teamleitern gesprochen. In manchen Bereichen sieht es ganz gut aus, etwa bei den Gruppenbegleitern oder bei der Kasse. Aber in anderen Bereichen ist es noch schwierig, bei der Gestaltung etwa, da brauchen wir noch Leute. Aber auch vor allem bei den Ordnern, da haben wir bis jetzt erst ganz wenige. Und bei der Technik haben wir fast niemanden. Und ohne Technik kein Ostergarten. Darum, ja, ihr habt jetzt noch 2 Wochen Zeit, euch zu melden. Am 27.11., also am Sonntag in 14 Tagen, machen wir den Sack zu, gucken mal, was sich bis dahin noch tut. Und da muss ich so richtig viel tun, sonst wird es nichts mit dem Ostergarten. Sorry, aber ist so.
Dankeschön. Vielleicht findet sich ja noch jemand. Die Karten liegen heute Morgen mal nicht auf euren Stühlen, sondern draußen am Infopunkt. Nein?
Genau, habe ich vergessen.
Moment.
Habe ich vergessen zu sagen. Am Infopoint liegen die Karten ganz recht. Ich bin auch da und gerne bereit, irgendwelche Fragen zu beantworten und euch ganz doll zu motivieren.
Dankeschön, Rainer. Ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich schon auf das Gottesdienstfaltblatt geguckt haben. Wer ist heute dran? Was passiert so in der Gemeinde? Worauf müssen wir uns einstellen? Dann habt ihr unten gelesen, wo bist du? Thema des Gottesdienstes. Ja, wo bist du? Bist du vielleicht hier unterm Stuhl? Oder doch hier beim Klavier? Ja, vielleicht in meiner Handtasche? Nee. Aber hier, in der Ecke oder hinterm Altar? Nee. Aber wer ist denn eigentlich dieses Du? Ist das dein Meerschweinchen? Ist das ein Hund? Eine Katze? Ein weggeflogener Kanarienvogel? Oder vielleicht deine Schwester, dein Bruder, dein Nachbar? Oder deine Mutter? Oder vielleicht der Pastor? Den haben wir heute auch noch nicht gesehen. Tja, vielleicht ist es aber auch der Kugelschreiber, dein Abdeckstift oder deine Lieblingsschallplatte. Wenn man das mal googelt, wo bist du? Dann ganz vorne drauf findet man das Bild. Wo bist du? Deutschlands größte Vermisstensuche, live. Aber wo bist du? Warum bist du überhaupt nicht da? Bist du nicht da, weil du nicht gefunden werden willst? Bist du nicht da, weil du vergessen hast zu erwähnen, dass du irgendwo anders hinfährst? Bist du nicht da, weil ich dich einfach verlegt habe? Hat mein Partner dich einfach weggeräumt, ohne dass ich was davon mitgekriegt habe? Oder bin ich einfach nur zu blöd und habe die ganze Zeit am falschen Ort gesucht? eine sehr vielfältige Frage. Vor der Predigt, die heute der Sebastian halten wird, Sebastian Tatschuk, Mitglied unserer Gemeinde, da unsere Gemeindeleitung auf Klausur ist, das heißt, sie sind weggefahren das ganze Wochenende, um miteinander zu beraten, im Gebet zu sein und Gespräche über unsere Gemeinde, die Zukunft und unsere Ausrichtung zu halten. Ja, und bevor Sebastian jetzt mit seiner Predigt beginnt, möchten wir noch zusammen singen und dafür die Kollekte zusammenlegen.
Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Ja, die Gemeindeleitung ist nicht da, die Pastoren sind nicht da. Dann fragt der Pastor den Studenten, kannst du mal vorbeikommen, wir haben da keinen, der predigt. Gut, so stehe ich dann hier. Also für die, die mich nicht kennen, Sebastian ist mein Name. Ich studiere Theologie an der Hochschule unseres Gemeindebundes, jetzt im fünften Semester und bin so in der Gelegenheit, das ein oder andere Mal predigen zu dürfen oder irgendwann predigen zu müssen. Wo bist du? Die Frage richtet sich natürlich nicht nach irgendwelchen Utensilien, die ich in meiner Handtasche suche, sondern sie richtet sich an Gott. Gott, wo bist du? Situationen, in denen ich nicht weiß, wie es weitergeht. Situationen, in denen mir Halt fehlt. Situationen, in denen Dinge geschehen, die ich nicht kontrollieren kann. Gott, wo bist du in diesen Situationen? Das ist das Thema dieses Gottesdienstes heute. Wir hören gleich den Bibeltext um den es geht. Wir müssen uns ein bisschen näher mit auseinandersetzen. Theologisch ist das wirklich spannend. Und vorher möchte ich ein bisschen in den Kontext einführen. Wir befinden uns im Matthäusevangelium. Wir haben da so einen kleinen Zeitstrahl und die Jünger ziehen mit Jesus durch das Land. Wir haben am Anfang, ja, damit ihr ungefähr einen Überblick habt, am Anfang haben wir Jesu Geburt und seine Kindheit und am Ende Christi Himmelfahrt. So, das haben wir ganz grob den Rahmen schon mal gesteckt. Und irgendwann nach der Kindheit, wir haben ja auch eine ganze Zeit, da haben wir nichts überliefert, was da passiert ist mit Jesus, beginnt Jesus dann zu wirken. Und einige Zeit später beruft er dann die ersten Jünger. Und das ist der Startpunkt, von dem wir heute ansetzen. Und der Bibeltext, die Verklärung Matthäus 17, 1 bis 9, der findet sich genau an dem dicken weißen Pfeil dort. Da sind wir also. Was ist in dieser Zeit passiert, von der Berufung der Jünger bis zu dem Punkt, an dem wir heute einsetzen? Die Jünger haben viel mit Jesus erlebt schon. Jesus hat vor großen Menschenmengen geredet. Jesus hat den Jüngern im kleinen Kreis ganz viel beigebracht. Die Jünger haben miterlebt, wie Jesus sich für Menschen eingesetzt hat, wie Jesus sich den Pharisäern entgegengestellt hat, wie Jesus Regeln verändert und wie er Menschen geheilt hat. Und dann, kurz vor unserem Bibeltext heute, fragt Jesus die Jünger, wer bin ich? Was sagen die Leute, wer ich bin? Und Petrus, er weiß es. Er sagt, du bist Gottes Sohn. Du bist der verheißene Messias. Das ist ein Wendepunkt. Das ist das erste Mal, dass klar wird, wer Jesus ist in unserem Evangelium. Und danach ist es auch das erste Mal, dass Jesus offen darüber spricht, dass er sterben muss. Petrus versteht nicht so richtig, warum Jesus sterben muss und hält ihn erstmal so ein bisschen für verrückt und versucht ihn abzuhalten. Sagt, hey Jesus, das mit dem Sterben, bist du dir sicher? Also es ist doch alles cool gerade, warum? Warum willst du jetzt sterben? Da gibt es doch bestimmt andere Möglichkeiten. Und Jesus wird super zornig, der wird richtig sauer. Wir gucken uns das später noch ein bisschen genauer im Detail an. Petrus habe keine Ahnung, was er da tut. Und es stimmte, nicht nur Petrus hatte keine Ahnung, sondern auch die anderen Jünger hatten keine Ahnung. Die haben nicht verstanden, was Jesus dort redet. Wir sind jetzt in der schönen Situation, dass wir wissen, was kommt. Wir haben nämlich schon gehört oder wir wissen, dass Jesus dann am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Jesus wird sein Leben geben, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Am Kreuz sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Die Jünger wussten das zu diesem Zeitpunkt nicht und sie hatten keine Ahnung, worüber Jesus dort redet, was er da ankündigt. Sie hatten Jesus in der Vergangenheit nur mit vielen guten Taten erlebt. Und sie hatten gerade eben erkannt, ganz, ganz frisch, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist der verheißene Messias, der die Welt retten soll. Jetzt ist noch eine Sache wichtig. Was verstehen die Jünger unter dem verheißenen Messias? Die Juden, und das waren auch die Jünger, die erwarten einen großen Retter. Einen siegreichen König, der glorreich mit viel Macht das Schicksal der Welt verändert. Und genau das Schicksal der Welt zu verändern, das wird auch passieren. Allerdings ganz anders als gedacht. Eben nicht glorreich, eben nicht machtvoll, sondern durch den Tod Jesu. Die Jünger haben das nicht verstanden. Die haben das sogar bis zum Schluss nicht verstanden. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, da kann man in der Bibel nachlesen, da waren die Jünger am Boden zerstört. Sie haben nichts verstanden von dem, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie haben gedacht, der Messias, der große Plan, der Sieg, der jetzt so nah war, es wäre alles zerstört. Es wäre alles vorbei. Die Mission Jesu ist gescheitert. So viel zu einem Überblick über den Kontext unseres Textes. Es ist wichtig, dass wir das jetzt besprochen haben, weil nur, wenn wir wissen, was vorher und was nachher war, kann man den Text, den wir uns heute anschauen, verstehen. Und eine Sache jetzt noch wichtig, Jesus nimmt nur noch 3 Jünger mit. Mit 3 Jüngern geht er auf den Berg und Imke liest uns jetzt den Predigttext vor.
Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider, sie wurden strahlend weiß wie das Licht. Und siehe doch, da erschienen ihnen Moses und Elia. Sie redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wenn du willst, dann werde ich 3 Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während Petrus redete, siehe doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Und siehe, eine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein Sohn. Ich habe ihn lieb. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und sie fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und er berührte sie. Er sagte: Steht auf, habt keine Angst. Als sie aufsahen, da konnten sie niemanden mehr sehen. Nur Jesus, der war noch da. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus es ihnen ein: Redet mit keinem über das, was ihr heute gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist.
Schon ziemlich abgefahren, oder, was dort berichtet wird. Als Student, wenn man noch nicht so oft predigt, hat man den kleinen Vorteil, dass man sich die Texte raussuchen kann, bei denen man vorher keine Ahnung hat, was da hinten rauskommt. Wir werden durch den Text jetzt 2-mal durchgehen. Einmal schauen wir ganz kurz, was ist geschehen, und dann schauen wir uns an, was bedeutet das Ganze. Also, Jesus steigt mit seinen Jüngern auf einen Berg und er betet dort. Das mit dem Beten steht nicht in unserem Text, das steht in der Parallele in Lukas. Also wer später mal Lust hat, ich habe euch so ein paar Bibelstellen mit noch dazu angegeben, die könnt ihr auch zu Hause nochmal nachlesen dazu. Und was man jetzt wissen muss, wenn man sich vorstellt, was da passiert, also die sind auf dem Berg und Jesus betet, dann betet Jesus nicht so, wie wir das kennen, also gefaltete Hände, Kopf geneigt, Augen zu, vielleicht sogar eine gebückte oder eine kniende Haltung. Nein, Jesus betet höchstwahrscheinlich in der typischen jüdischen Gebetshaltung. Und die zeigt Jesus mit dem Kopf und den Händen zum Vater geöffnet. Ja, das ist die typische jüdische Gebetshaltung. Jesus, der sich ganz dem Vater öffnet, der sich ganz dem Vater hingibt. Und dann, während Jesus betet, passiert das, was wir als die Verklärung bezeichnen. Jesus beginnt plötzlich zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider werden strahlend weiß. Wir sind im Vers 2. Und als ob das nicht schon genug wäre, also nicht schon abgefahren genug wäre, kommen jetzt noch Mose und Elia, also beide lange tot zu dem Zeitpunkt, sehr lange tot, die dann mit Jesus reden, als wäre es das Normalste auf der Welt. Im Vers 4 haben wir dann Petrus, der völlig überfordert ist und überhaupt keine Ahnung hat, was er machen soll. Wir hatten das gerade schon mal. Petrus hat öfter mal keine Ahnung, was er machen soll. Kennt ihr Menschen, die denken, indem sie reden, die verarbeiten, indem sie reden? Es ist egal, was kommt und ob sie jetzt reden, also ob sie was Sinnvolles sagen können oder nicht, sie reden erstmal. Ich glaube, Petrus ist genau so ein Kandidat. Er kann nicht anders, er redet. Dabei ist seine Motivation wahrscheinlich gar nicht so blöde, denn er merkt, da passiert irgendetwas, was gut ist, irgendetwas Spannendes. Und Petrus möchte den Moment festhalten. Das ist auch der Grund, warum er Hütten baut. Er möchte, dass die himmlischen Gäste, die gerade da hingekommen sind, der Moment, den er irgendwie noch gar nicht einschätzen kann, aber bei dem er merkt, da möchte er ein Teil davon sein, den möchte er festhalten. In Vers 5 wird Petrus reden, dann aber kann von keinem anderen unterbrochen als von Gott persönlich. Wir haben dann das Bild der Wolke. Jesus, Mose und Elia werden in eine Wolke eingehüllt. Und dann spricht Gott die wichtigen Worte: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, hört auf ihn. Ungefähr so hat es Jesus auch schon bei der Taufe, hat es Gott auch schon bei der Taufe von Jesus gesagt, als die Taube vom Himmel gekommen ist. Stellt euch mal vor, ihr würdet etwas Ähnliches erleben. Ihr seid irgendwo unterwegs mit einer Gruppe von Christen und ganz plötzlich beginnt eine Wolke euch einzuhüllen und es wird taghell und überall ist Licht. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgehen würdet, aber ich kann gut nachvollziehen, dass die Jünger eine fürchterliche Angst bekommen haben. Das lesen wir dann in den Versen 6 und folgenden. Insgeheim, glaube ich, wünschen wir uns alle doch manchmal einen Gottesbeweis, in dem genau sowas Übernatürliches geschieht. In dem Dinge passieren auf eine besondere, heilige Weise, auf eine positive Weise, die wir nicht kontrollieren können, bei dem wir nicht genau wissen, wie kommt es dazu. Als Beweis, hey, es gibt einen Gott. Das habe ich noch nie gesehen. Das verändert meine Perspektive nochmal. Das gibt mir nochmal eine Sicherheit. Dann ist die Verklärung genauso schnell vorbei, wie sie gekommen ist. Wir haben keinen Glanz mehr. Wir haben keine Wolke mehr und wir haben auch keine göttliche Stimme mehr. Da ist nur noch Jesus. Nur noch Jesus als Mensch. Er glänzt nicht mehr, er leuchtet nicht mehr, nur noch der einfache Jesus als Mensch, der die Jünger jetzt anrührt und ihnen zuspricht, fürchtet euch nicht. Völlig eingenommen von dem, was sie erlebt haben, steigen die vier jetzt hinab. Und dann noch eine spannende Stelle, dieses Verbot Jesu, nicht darüber zu reden, was sie erlebt haben, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesu Tod am Kreuz geschehen ist. Warum dieses Verbot? Warum sonst nicht darüber reden? Nun, wenn man darüber nachdenkt, ist es relativ einleuchtend. Die Jünger haben nicht mal verstanden, was es bedeutet, dass Jesus sterben muss. Geschweige denn, dass er auferstehen wird. Die Bedeutung von dem, was jetzt dort geschehen ist bei der Verklärung, konnten sie überhaupt nicht einordnen. Wir haben heute eine schönere Perspektive, weil wir wissen, was danach kommt. Und erst im Blick auf das Ostergeschehen, auf Tod und Auferstehung Jesu, können wir verstehen, was in der Verklärung geschieht. Zu dem Zeitpunkt aber haben es nicht die Jünger verstanden und erst recht hätte es kein anderer verstanden. Das hätte nur zu fürchterlicher Verwirrung gesorgt. Deshalb sollten sie nicht darüber reden, bis die Zeit gekommen war, dass man es verstehen kann. Gehen wir in die zweite Runde. Gehen wir nochmal bei dem Bibeltext und schauen wir uns jetzt an, was das Ganze bedeutet. Die erste Feststellung, wir befinden uns auf einem Berg. Das ist jetzt für den Predigttext gar nicht so spannend, aber das ist eine interessante Info für euch. Jedes Mal, wenn ihr Matthäus-Evangelium lest, dass es auf einem Berg ist, dann muss man wissen, dass Matthäus der Bergfreund genannt wird, der alle wichtigen Ereignisse auf einen Berg setzt. Ja, also wenn ihr im Matthäus-Evangelium lest, die gehen auf einen Berg, dann ist es nichts anderes als Achtung, wichtig, aufpassen, das, was hier geschieht, das hat verändernde Kraft. Schaut euch das ganz genau an. Für uns ist es heute nichts Besonderes, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Für die Jünger war es aber eine ganz neue Information. Die haben das eben gerade erst erfahren. Ich habe schon gesagt, auch wir suchen oft nach einem Gottesbeweis und die Jünger kriegen den jetzt einfach, zumindest drei von ihnen. Und diese drei, ganz exklusiv, ganz besonders, kriegen diesen Einblick in das, was dort geschieht, in die Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit dessen, was einmal sein wird, in eine Herrlichkeit, die vom Himmel kommt. Es wäre schön, jetzt da einen Punkt zu setzen, aber wir haben ja noch nicht beantwortet, was das Ganze denn jetzt heißt. Und erklären kann man das, indem man eine ganze Menge Bezüge zieht zu anderen Bibeltexten, vor allem ins Alte Testament. Und mit Hilfe dieser Bezüge lässt sich erklären, was dort geschieht. Und zwar wird Jesus von Gott persönlich zum Herrscher über die Welt gekrönt. Das ist das Ergebnis. Jetzt schauen wir uns an, wie kommen wir dahin. Wir haben in Vers 2 den leuchtenden Glanz und die strahlend weißen Kleider. Und das beides sind ganz typische Elemente, die immer dann auftauchen, wenn Gott irgendwo erscheint. Also Gottes Erscheinungen in der Bibel sind immer mit diesen Elementen versehen. Und wenn wir im Vers 2 uns das Wort für die Verwandlung anschauen, da heißt es in der Basisbibel, da verändert sich sein Aussehen. Wenn wir uns dieses Wort genau angucken, dann heißt diese Veränderung nicht nur eine Veränderung des Aussehens, Es geht nicht um eine äußerliche Veränderung, sondern es geht um eine gesamtheitliche Veränderung. Das heißt, den Jesus, den wir dort sehen, leuchtend in der Verklärung, das ist nicht nur Jesus als Mensch, sondern es ist genauso Jesus als Gott, als Ganzes. Jesus als ganzer Mensch und Jesus als ganzer Gott. Als himmlische Zeugen kommen jetzt Mose und Elia ins Spiel. Ich weiß nicht, der Bibeltext beantwortet es leider nicht, ob sie auch glänzen und leuchten, aber ich stelle mir das in dem Bild einfach so vor. Und die beiden reden mit Jesus über seinen Lebensweg, der vor ihm liegt. Auch das kann man im Lukas-Evangelium nachlesen. Vermutlich geht es eben um das, was Jesus tun muss, seinen Tod, aber das sind nur Überlegungen, worüber die geredet haben könnten. Und jetzt, wir haben gerade schon über ihn gesprochen, kommt als Beobachter der völlig überforderte Petrus ins Spiel. Völlig fasziniert und überfordert möchte er eben Teil sein von dem, was hier geschieht. Ich gehe davon aus, dass er voller Freude und Neugier erfüllt war. Und dann versucht er, den Moment anzuhalten. So wie wir das wahrscheinlich auch kennen. Wenn wir schöne Momente haben, wenn es uns gut geht, dann versuchen wir sie festzuhalten, dann versuchen wir sie anzuhalten. Wenn wir einen guten Besuch haben, wenn wir gute Gespräche haben, wenn es uns gut geht, mancher Abend vorm Kamin oder irgendwelche Ereignisse, wo man im Freizeitpark die Achterbahn gerade runterfährt, wo man denkt, ja, das wäre ein Moment, der könnte ewig andauern. Für den einen oder anderen vielleicht auch nicht, aber Petrus versucht, diesen Moment festzuhalten und den Moment anzuhalten. Und deshalb baute diese Hütten, das haben wir gerade schon besprochen. Wirklich durchdacht hatte er das nicht. Also es ist natürlich schwierig, als Mensch irgendwie drei himmlische Gestalten in Hüttenhausen zu lassen, sie irgendwie einzuquartieren. Also es gibt so viele Dimensionen, warum diese Aussagen von Petrus nicht wirklich zielführend sind oder auch nicht wirklich durchdacht sind. In unserem Bibeltext steht das nicht, allerdings in den Parallelen Markus und Lukas, da steht ganz klar, Petrus wisse nicht, was er da rede. Er versucht es zu verarbeiten, es gelingt ihm nicht. Und jetzt werden in Vers 5 die drei Himmlischen in diese leuchtende Wolke eingehüllt. Und das ist jetzt nochmal, gerade hatten wir den Glanz und die strahlend weißen Kleider, das ist jetzt nochmal ein Bild für die Gegenwart Gottes. Überall in der Bibel haben wir wir kennen das aus den Geschichten von Mose, wir haben Gott immer als Wolke. Das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes und Gott selbst bestätigt Jesus jetzt als seinen Sohn. Und die Worte, die er dort verwendet, das ist mein geliebter Sohn, ihr könnt das nachlesen in dem Manuskript, was ihr vor euch liegen habt, die sind sehr interessant in zweierlei Hinsicht. Weil diese Worte, die Gott da verwendet, die haben zwei Bezüge. Erstens zum alttestamentlichen Thronbesteigungsritual im Psalm 2. Dieses Ritual wurde immer dann gesprochen, wenn ein König eingesetzt worden ist. In der Geschichte Israels jedes Mal, wenn ein neuer König gekrönt worden ist, dann wurde dieses Ritual angewendet oder vorgelesen. Das heißt, hier ist ganz klar, dass was hier geschieht, ist eine Krönung Jesu. Und zweitens haben wir einen Bezug zum Gottesknechtslied in Jesaja 42. Und in dem wird ein Leidender, ein Messias angekündigt, der erbarmend sein wird, der sich erniedrigen wird. Kurzum, also theologisch ist das tief, ja, also wer da mehr Fragen hat, kann mich nochmal ansprechen. Es reicht einfach nicht, da innerhalb von 30 Minuten drüber zu reden. Kann mich gerne dazu ansprechen. Zwei Sachen geschehen hier. Erstens, Jesus wird von Gott persönlich zum König über die Welt ernannt. Und zweitens wird aber deutlich, dass Jesus nicht ein König ist, der machtvoll regieren wird, sondern der sich erniedrigen wird, der am Kreuz sterben muss und auferstehen wird. All das steckt in diesen Worten Gottes, die er dort spricht. Jetzt muss man sich vorstellen, was da alles passiert. Licht, Glanz, eine wahnsinnige Stimme Gottes. Ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, als würde man 1000 Subwoofer aufstellen und man hätte ein wahnsinniges Beben, während diese Stimme spricht. Es ist nur verständlich, dass die Jünger vor Angst dann auf die Knie fallen oder niederfallen. Die pure Furcht ist verständlich. Okay, jetzt haben wir verstanden, was im Groben passiert bei der Verklärung. Es sind viele Aspekte drin, Erstens, Jesus ist der König der Welt, Gott selbst hat ihn gekrönt. Und zweitens, Jesus ist der Messias, der aber anders als die jüdischen Erwartungen am Kreuz sterben muss. Und drittens, das ist wichtig, die Jünger haben überhaupt keine Ahnung von dem, was geschieht. Von Anfang bis zum Ende, bis zum Tod Jesu verstehen sie es nicht. Und jetzt sagt ihr, okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was heißt das denn jetzt für uns? Was heißt das denn jetzt für mich? Und dafür habe ich euch ein kurzes Video mitgebracht, das jetzt die Frage, wo bist du, womit ich eingeleitet habe, nochmal auf den Punkt bringt.
Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend dasitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist. Und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen traf? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. Vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von Wo bist du in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen. Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das doch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Schauen wir uns die Situationen im Leben an, die außerhalb dessen liegen, außerhalb dessen, was wir kontrollieren können. Schauen wir uns die Momente an, in denen wir nicht weiter wissen. Ich denke an Momente, in denen das Lebensfundament instabil geworden ist, an denen wir uns nicht aufrechterhalten können und an denen wir sogar stürzen. Ich glaube, dass jeder von uns solche Situationen kennt. Momente, in denen man plötzlich ohne Arbeit dasteht. Situationen, in denen nach 25 Jahren die Kinder aus dem Haus sind. Situationen, in denen liebe Menschen krank werden oder sogar sterben. Und dann stellen wir diese Frage, wo bist du? Wo bist du, Gott, in solchen Situationen? Und jetzt haben wir gerade in der Verklärung gehört, dass Jesus doch der Herrscher dieser Welt ist. Die Verklärung sagt aus, Gott ist König, Jesus ist König und Herrscher über diese Welt. Und wie passt das zusammen? Wo bist du dann, wenn du der Herrscher dieser Welt bist? Warum greifst du nicht ein? Im Alten Testament wird den Juden ein Retter versprochen, der Messias. Und die Juden, wie auch die Jünger, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, erwarten eben diesen siegreich triumphierenden, einen mit Macht und mit Trompeten und mit Jubel kommenden König, der alle Probleme einfach aus der Welt schafft. Das ist die Erwartung an den Messias bei den Juden. Jemand, der Gerechtigkeit bringt, der Gut von Böse trennt, jemand, der Menschen, die Welt und Gott in Einklang bringt. Jemand, der so stark ist, dass alles Leid und jeder Schmerz hinweggenommen wird. Solch ein Retter ist ein schöner Gedanke, oder? Kann es sein, dass wir genau nach solch einem Erretter suchen, wenn wir diese Frage stellen, wo bist du? Wo bist du, der du alles Schlechte aus der Welt geschafft hast? Wo bist du, der du alles Leid bekämpft hast? Wo bist du, der du doch triumphiert hast und über allem thronst? Das wünschen wir uns. Nur die Sache hat einen massiven Haken. Wir stellen uns Gott, wir stellen uns Jesus vor wie einen menschlichen König. Biblisch wünschen wir uns vielleicht einen König David. Jemanden, der gegen die feindlichen Völker in die Schlacht zieht, siegt und damit für Frieden sorgt. Wir pressen Gott aber in dieses menschliche Bild mit dieser Frage, wo bist du, der du alles einfach wegschaffst? Wie können wir auch anders? Wir haben gerade über die Jünger gesprochen, auch sie konnten nicht anders, obwohl sie direkt mit Jesus unterwegs waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre mit Jesus unterwegs gewesen, hätte ihn erlebt, wäre mit dabei gewesen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, nachdem ich diesen Text ausgearbeitet habe, denke ich, ja, cool wäre das schon gewesen, aber mit Jesus durch die Gegend zu laufen, auch keine Ahnung zu haben, ob das so viel besser gewesen wäre. Jesus wurde von Gott persönlich mit aller Macht ausgestattet zu herrschen. Und wir suchen nach diesem Retter, der alles wegnimmt. Dürfen wir das? Ist das okay? Können wir nach so einem Retter suchen? Und die Frage ist ja und nein. Überall in der Bibel, wo Menschen in Berührung mit dem Göttlichen kommen, da gibt es die gleiche Reaktion, Furcht. Menschen fallen nieder. Gottes Herrlichkeit ist so groß, er ist so mächtig, dass kein Mensch in seiner unmittelbaren Nähe bestehen kann. Nur ganz, ganz wenige Personen in der Bibel kommen überhaupt ansatzweise in seine Nähe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Mose, der Gott sehen möchte. Und Gott stellt ihn in eine Felsspalte, um an ihm vorbeizugehen. Und Mose darf ihn nicht anschauen. Hätte er ihn angeschaut, hätte ihm ins Gesicht geschaut, wäre Mose gestorben. Es ist nicht verwunderlich, dass mit diesem Kontext die drei Jünger auch fürchterliche Angst haben und auch so wir Angst kriegen würden in solchen Situationen. Gottes Macht, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit ist unbestreitbar. Und das heißt also ja, Jesus ist der Sohn Gottes und er ist, das zeigt uns die Verklärung, er ist der Herrscher über diese Welt und er vermag alles. Die Bibel sagt, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Jesus wird über diese Welt richten, Johannes 9, Vers 39. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Es wird kein Leid und kein Geschrei mehr geben, Offenbarung 21, Vers 4. Das sind die biblischen Zusagen. Und das passt ja in das rein, was wir suchen. Aber Jesus ist keinen menschlichen Weg gegangen. Jesus ist den göttlichen Weg gegangen. Jesus' Sieg liegt nicht in der Macht. Jesus' Sieg liegt in der Aufgabe seiner Macht. Jesus hätte jederzeit, so als Gott wäre das gar kein Thema gewesen, er hätte jederzeit sagen können, stopp, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Alle ungerechten Menschen, die werfe ich ins All. Und alle gerechten Menschen, die mache ich jetzt gesund, ich versorge sie im Überfluss und dann feiern wir eine große Party. Im Prinzip ist es das, was Petrus vor der Verklärung vorgeschlagen hat, als er Jesus davon abhalten wollte zu sterben. Und Jesus wird da sehr, sehr zornig. Ich möchte mit euch ein bisschen tiefer an diese Stelle reingehen. Das steht in Matthäus 16, Vers 23. Und da sagt Jesus zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Das ist eine harte Anklage. Um den Satz zu verstehen, brauchen wir ein bisschen Kontext, wie so oft in der Bibel. Und der Kontext ist in Matthäus 4, 8 bis 10. Das könnt ihr auch vielleicht mal nachlesen, wenn ihr möchtet. Das ist, nachdem Jesus getauft worden ist, bei den Versuchungen Jesu durch den Teufel. Und Satan bietet Jesus die Herrschaft über die Welt an. Alles, was Jesus machen muss, ist vor Satan niederfallen und dann würde er die Herrschaft über diese Welt bekommen. Aber Jesus widersteht dieser Versuchung. Er bleibt gehorsam. Jetzt muss man das mal gegenüberstellen. Wir haben am Anfang diese Versuchung, wo Jesus einfach hätte Ja sagen können und er hätte die Herrschaft der Welt gekriegt. Aber er hat Nein gesagt und bleibt auf dem göttlichen Weg. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Krönung Jesu durch Gott höchstpersönlich. Jetzt kann man mal abwägen, was ist cooler? Durch Satan gekrönt oder durch Gott gekrönt? Zusammenfassend können wir also sagen, auf der einen Seite gibt es menschliche Vorstellungen von einem Sieg. Ein Weg, den wir nachvollziehen können, ein Weg, den wir rational begründet, weil wir glauben, dass es klug ist, gehen würden. Und auf der anderen Seite haben wir einen göttlichen Weg zum Sieg. Und dieser göttliche Weg zum Sieg war für die Jünger damals und auch für uns heute nicht zu verstehen. Wir kommen einfach nicht mit, was das bedeutet. Jesus ist der Herrscher über diese Welt und er ist mit aller Macht im Himmel und auf Erden ausgestattet. Aber Jesus hat nicht den menschlichen Weg, sondern er hat den göttlichen Weg gewählt, der mit Vernunft nicht zu erfassen ist. Es gibt allerdings einen Aspekt, der leuchtet ein. Gehen wir nochmal zu der Idee zurück, dass wir alle Ungerechten ins All werfen. Ich meine, das klingt ja gut. Alle Ungerechten ins All und die Gerechten machen wir gesund und denen geht es dann gut und wir feiern eine Party. Blöde wäre nur, dass wir dann alle im All werden. Denn wir alle würden ins All geworfen werden. Denn keiner ist gerecht, nicht ein einziger, steht in Römer 3, Vers 9. Keiner von uns ist gerecht. Die Folge wäre, der menschliche Sieg, den wir uns wünschen, den wir gehen würden, der würde dafür sorgen, dass kein Mensch, keiner von uns und niemand sonst, die Möglichkeit hätte, zu Gott umzukehren. Und das passt nicht in das Bild Gottes. Das passt nicht da rein, was Gott für uns möchte. Es soll keiner verloren gehen. Johannes 3, Vers 16. Die Verklärung eröffnet uns einen Blick in das, was einmal sein wird, in die Herrlichkeit Gottes. Wir haben die Zeit, die ohne Leid sein wird. Wir haben die Zeit, die ohne Geschrei sein wird. Wir haben eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Das liegt vor uns. Und alle, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die dürfen sich daran festhalten und die dürfen sich darauf freuen. Diese Zukunft steht allen bevor, die an Jesus glauben. Doch was ist jetzt? Was machen wir jetzt hier? Jetzt haben wir einen Einblick gekriegt in das, was irgendwann mal kommt, aber das können wir jetzt nicht anwenden, darauf können wir uns nur freuen. Und falls du abgeschaltet hast, dich jetzt zurückgezogen hast, jetzt kommen nochmal drei Punkte, drei Aspekte, die du mitnehmen kannst. Also jetzt ist nochmal zum Ende dieser Predigt nochmal die Chance, kurz aufzupassen. Erstens, als Christ bleibt uns nur eines, nämlich Gott zu vertrauen. Warum Jesus sterben musste, das verstanden die Jünger nicht, wir jetzt schon. Wir haben den Blick über die ganze Geschichte. Doch wie die Jünger damals, verstehen wir heute die göttlichen Wege nicht. Die Wege, auf denen wir uns befinden. Wenn wir zurückschauen, das kennt jeder in unserem Leben, dann gibt es häufig Wege, wo wir denken, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das mal zu so einem Ziel führt. Und jetzt stehe ich hier und weiß gar nicht so richtig, wie ich hier hingekommen bin. Weil wir einen göttlichen Weg gegangen sind, den wir da nicht verstanden haben. Und die göttlichen Wege, die jetzt laufen, verstehen wir nicht. Es bleibt uns nur, Gott zu vertrauen. Wir wissen nicht, warum er in manchen Situationen mit starker Hand eingreift, Leid wegnimmt und in anderen Situationen lässt er solche Situationen bestehen. Und wir haben das Gefühl, er ist gar nicht da. Ich wiederhole mich, alles, was uns bleibt, ist Gott zu vertrauen. Und dann dürfen wir uns eben darauf freuen, was einmal kommen wird. Auf die Ewigkeit mit Gott ganz persönlich. Zweitens, Gott gestattet hin und wieder Blicke in seine Herrlichkeit. Das, was die Jünger erlebt haben bei der Verklärung, nur drei. Ich meine, es gab ja einen riesigen Schwarm um Leuten, die bei Jesus mit dabei waren. Also wenn man das vergleicht, hat er wahrscheinlich riesige Gottesdienste gefeiert. Etliche Tausende von Leuten haben ihm zugehört. Und von denen sind ja eh nur 12 in den engeren Kreis gekommen, die mit ihm unterwegs sein durften, beziehungsweise die genannt werden in der Bibel. Es waren wahrscheinlich da auch noch mehr. Und nur drei davon nimmt er mit auf diesen Berg. Und die kriegen diesen Einblick in etwas Übernatürliches. Ein Einblick in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass jedem von uns immer vergönnt ist, solche Ereignisse in einer solchen Intensität zu bekommen. Ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes, ist ein Geschenk Gottes. Aber es heißt nicht, wenn wir so etwas nicht erleben, dass wir keine Christen sind. Und ich glaube, wenn wir uns aufmerksam umschauen, dann gibt es solche Ereignisse, Momente, wo wir Gottes Herrlichkeit spüren, auch in ganz vielen kleinen Dingen. Ich denke an Momente purer Freude, puren Glücks, zum Beispiel, wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Ich denke an Momente der Erkenntnis, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen. Und ich denke an Momente tiefer Berührungen, die wir vielleicht im Lobpreis empfinden. Gott begegnet jeden von uns anders und da gibt es kein Rezept. Und das ist wichtig, weil erstens, so wie Gott dir begegnet, begegnet er vielleicht nicht mir. Und so wie Gott mir begegnet, begegnet er vielleicht nicht dir. Und es ist überhaupt nicht sinnvoll zu vergleichen, wie Gott einander begegnet. Man kann davon erzählen, aber es ist kein Grund, eifersüchtig zu werden und danach zu suchen, das unbedingt in seinem Leben haben zu wollen. Ich glaube, das machen wir relativ häufig als Christen. Und wichtig ist zweitens dazu, dass wir das nicht erzwingen können. Gott schenkt das, das ist Gottes Werk. Nicht, wenn wir einen pompösen Gottesdienst feiern, nicht, wenn wir alle Voraussetzungen schaffen, die wir als Menschen feiern können. Das ist überhaupt keine hinreichende Bedingung. Das heißt nicht, wenn wir das machen, dann werden wir Gott begegnen. Nein, es ist immer ein Geschenk Gottes. Und das kann irgendwo unerwartet in der U-Bahn passieren, wo wir überhaupt nichts dafür tun. Und es kann passieren in einem Gottesdienst, in dem wir wochenlang für gearbeitet haben. Aber es bleibt Gottes Werk. Und es bleibt uns nur, das zu genießen und anzunehmen. Wir können es nicht schaffen. Drittens. Nach der Verklärung geht es für die Jünger mit Jesus wieder vom Berg hinab. Ich habe gerade gesagt, Berg, das ist was Besonderes. Achtung, aufgemerkt. Jetzt geht es wieder runter und für die Jünger geht es zurück in den Alltag. Und wenn wir solche Momente Gottes Herrlichkeit erleben, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht in der U-Bahn, wo auch immer, dann sind wir mit Sicherheit versucht, diese Momente festzuhalten und da zu bleiben, weil es ist ja schön. Ich glaube, viele von uns erleben Gottes Herrlichkeit als sehr, sehr positiv. Etwas, wo wir gerne verweilen, wo wir gerne bleiben, aber irgendwann sind diese Momente vorbei. Das kann die Konferenz sein, ja, vielleicht war das beim FEG-Kongress bei dem einen oder anderen. Das kann die große Jugendkonferenz sein, das kann ein Gespräch sein, wo auch immer. Wir wollen da bleiben und wir sind traurig, wenn wir aus dieser Situation rauskommen. Wir sind enttäuscht. Aber es ist kein Grund, enttäuscht zu sein, denn jetzt an dieser Stelle beginnt unsere Aufgabe. Nämlich Menschen von diesem Jesus, der uns so sehr liebt, dass er seine Macht aufgegeben hat, der sein Leben gegeben hat, um uns die Chance zu geben, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Nämlich Menschen von diesem Jesus zu erzählen und ihnen zu sagen, dass Jesus das auch für sie ganz persönlich getan hat. Dieser ganze Leidensweg für jeden Menschen ganz persönlich. Wenn du heute hier bist und das noch nicht erlebt hast, wenn du nicht genau weißt, wer Jesus ist, dann bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst nicht einfach weggehst. Dann sprich mich an oder komm zu Menschen, die dort vorne auf der Bank sitzen werden. Lauf bitte einfach nicht weg. Such weiter danach, wenn du jetzt einen Eindruck hast, dass dich das neugierig gemacht hat, dass du wissen willst, wer ist dieser Jesus. Ich weiß nicht, wo du stehst, in welcher Situation. Vielleicht bist du gerade an so einem Punkt, an dem du fragst, Gott, wo bist du? Und dann möchte ich dir mit dieser Predigt zusprechen, vertrau Gott. Vertrau Gott, dass er einen guten göttlichen Weg hat. Wir haben keine Ahnung, was da passiert und wir können nicht erklären, warum Leid geschieht. Wir wissen nicht, warum Gott manchmal eingreift, manchmal nicht. Und wir nehmen uns oft die Jünger als Vorbild, die ja so nah dran waren, aber doch auch gar keine Ahnung hatten. Vertrau Gott in diese Situation. Und wenn du in der glücklichen Situation bist, dass du gerade glücklich bist, dass es dir gut geht, dann geh raus und erzähl Menschen von diesem Jesus. Von diesem Jesus, der allem widerstanden hat, was ihm angeboten worden ist, der den göttlichen Weg gegangen ist, der am Kreuz gestorben ist, dafür, dass wir diese Perspektive, diese Ewigkeit bei Gott, die Zeit ohne Leid und ohne Geschrei, damit wir die einfach annehmen dürfen. Wir hören gleich noch ein Lied, das wir einspielen. Da geht es darum, oder wird die Frage gestellt, ob nicht vielleicht Leid der Weg zum Segen ist. Nehmt euch die Zeit, für euch ganz persönlich darüber nachzudenken, was ich jetzt gesagt habe, was in diesem Lied auch zu hören ist. Macht daraus eure Zeit mit Gott, betet vielleicht. Ich möchte schließen mit den letzten Worten aus dem Poetry Slam, den wir vorhin in dem Video gesehen haben. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen, Hoffnung sehen, damit sie Hoffnung sehen. Und es klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen. Auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die, wo sie daheim waren, nun nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Thank you.
Ich möchte noch kurz mit uns beten. Vater, wir stehen in Situationen, in denen wir nicht weiter wissen. Wir stehen in Situationen, in denen das Lebensfundament wackelt, in denen wir uns kaum halten können, in denen wir stürzen. Situationen, in denen wir nicht weiter wissen. Vor Sorge oder weil es uns ganz persönlich betrifft. Vater, und wir kommen zu dir und wir dürfen bei dir einfach alles abladen. Wir dürfen dir sagen, wie beschissen wir die Situation finden und wie blöde wir finden, dass du nicht eingreifst. Wie die Psalmisten, Vater, können wir einfach dir unsere Meinung sagen und sagen, dass wir das richtig kacke finden. Aber ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, zu vertrauen, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns lehrt, dir zu vertrauen. Vater, es ist diese Haltung, an der wir uns immer wieder hochziehen können. Danke, Vater, dass wir darum wissen, dass du uns liebst und dass du es gut mit uns meinst und dass du einen guten Weg für uns hast in all dem, was geschieht. So oft bist es nur noch du, der uns bleibt. Danke dafür, dass wir dieses Privileg haben, jederzeit mit dir reden zu dürfen, jederzeit wissen zu dürfen, dass du da bist. Danke dafür, Vater, dass wenn ich diese Frage stelle, wo bist du, dass ich in meinem Herzen längst weiß, hier, in mir, an diesem Ort, in dieser Situation. Danke für deine Gnade und danke dafür, dass du uns Kraft gibst, durchzustehen, durchzuhalten. Du bist so gut und so voller Liebe. Amen.
Es gibt viele alte Kirchenlieder, die Vertrauen ausdrücken, aber nicht mit dieser Perspektive eben, es ist alles gut, es ist ein Weg, der aufwärts geht, sondern auch mit dieser Perspektive des eigenen Erlebens, was Unglück anbelangt, was Leid anbelangt, und doch ein sich aufmachen zu diesem Gott hin und ihm sein Vertrauen aus, ihm das Vertrauen aussprechen. Nämlich, was Gott tut, das ist wohlgetan. Und ein altes Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert drückt das einfach auch aus. Und das wollen wir gemeinsam singen. Damit wollen wir die Anbetungszeit beginnen. Und wir wollen uns auf Jesus einlassen. Und ich bitte euch einfach aufzustehen, soweit es euch möglich ist.
Ich wohl weiß zu erhalten. Ich falle niemals tiefer. Blick auf den, dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu und wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlerschwingen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser. Du füllst mein Leben, du lässt mich atmen, füllst meine Träume, wächst mich am Morgen, siehst meine Arbeit und schenkst mir Ruhe, lenkst die Gedanken, hörst meine Worte, fülle alles auf. Fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus. Gott meiner Hoffnung, Herr meiner Träume, du lehrst mich zu sehen, auf dich zu warten, Grund meiner Freude. Tröster in Trauer, du siehst meine Wunden, lässt mich gesunden. Fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus. Du bist hier, lebst in mir, du bist hier der alles aus. Du Fülle alles aus, fülle alles aus, fülle alles aus.
Ah, jetzt. Na, ich möchte gerne mit uns beten. Vater, du erforscht mich und du kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absichten, sie erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ob ich ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege, sie sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, doch schon weißt du, Vater, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich fest umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, auch da bist du. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet. Mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt. Selbst dort nimmst du mich an deine Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis, komme über mich. Nacht soll mich umhüllen, wie sonst das Licht. Doch ich habe vergessen, für dich ist die Finsternis gar nicht finster. Und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich gleich Licht. Erforsche mich, mein Vater. Erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau, ob ich auf dem falschen Weg bin und führe mich auf den Weg, der Zukunft hat. Amen.
Die Augen sehen und
Amen.
Zum Ende des Gottesdienstes möchte ich noch einmal die Sabine Friemann nach vorne bitten.
Hallo Imke.
Hallo. Das hier ist Sabine. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich. Und die Sabine und ein paar andere Frauen haben sich was Neues überlegt. Genau. Und zwar am kommenden Dienstag startet das Global Café.
Kaffee Global,
okay, so rum. Um 15.30 Uhr bis 18 Uhr.
Ja, aber wenn noch schon jemand...
Ich warte.
Also wenn schon jemand um 15 Uhr kommen möchte, dann ist er herzlich eingeladen, weil ich war jetzt im Stern des Nordens beim internationalen Gesprächsabend und habe dann einigen Syrerinnen gesagt, dass es um 15 Uhr anfängt. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, weil wir müssen da ja noch ein bisschen dekorieren und irgendwann wollen wir ja auch, wenn Aldi eröffnet ist, vielleicht mal rübergehen und mit denen Brötchen kaufen und Brötchen schmieren und ja, dann sind alle gleich eingebunden.
Super. Jetzt wisst ihr aber noch nicht, was das ist. Und zwar möchten die Sabine und ein paar andere nette Damen, hauptsächlich Damen, glaube ich, Leuten, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, die deutsche Sprache näher bringen. Und dafür ist jeder herzlich eingeladen. Ihr dürft gerne kommen, um mitzuhelfen. Ihr dürft gerne kommen und Leute mitbringen, die ihr kennt und wo ihr sagt, oh, das wäre vielleicht ganz gut für die. Ihr dürft auch dabei bleiben, als moralische Unterstützung. Aber ihr dürft auch einfach so kommen. Wenn ihr sagt, das wäre vielleicht gar nicht schlecht für mich. Ich brauche da noch ein bisschen Hilfe. Und die Sabine und noch ein paar andere Damen stehen auch jetzt nach dem Gottesdienst draußen hinten am Infopunkt bei dem großen I. Da können die sie gerne ansprechen und sie freuen sich auf jeden, der auf sie zukommt. Dankeschön.
Danke dir.
Ja, für alle anderen, Sebastian hat es gerade schon erwähnt, warten hier am Kreuz Menschen, die mit euch beten wollen, die mit euch reden möchten, nehmt das Angebot gerne wahr. Draußen gibt es Kaffee und ihr dürft gerne noch verweilen. Ja, und zum Ende des Gottesdienstes bitte ich euch nochmal aufzustehen. Ich möchte euch gerne den Segen Gottes zusprechen. Ja. Der Herr, er segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er möge dich behüten und schenke dir seinen Frieden. Amen. Schönen Sonntag wünsche ich allen.